Ihr Lieben, in den letzten Wochen haben wir uns das Leben von David, von Saul und von Josef angesehen. Heute gehen wir noch weiter einen Schritt zurück in dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen. Wir machen Station bei Abraham, dem Vater unseres Glaubens. Sein Leben mit Gott ist eine Reise mit vielen Höhe- und Tiefpunkten. Sie startet im Ur im heutigen Irak und führt über Haran in der heutigen Südtürkei bis nach Israel. Weit über 3000 Kilometer hat Abraham dabei mit seinem Gott zurückgelegt. Am Ende ist Abraham ein wohlhabender Mann und ihm gehört das erste kleine Stück Land in Kanaan. Die Verheißung Gottes fängt an, sich zu erfüllen. Dazu gehört auch, dass Abraham mit 100 Jahren durch ein Wunder Gottes einen Sohn von seiner geliebten Frau Sarah erhält. Gott versprach ihm, dass seine Nachkommen einmal so zahlreich sein würden wie die Sterne am Himmel, und mit Isaak fängt es jetzt an. Ich finde, das Leben mit Gott ist wirklich eine spannende Reise. Ein Weg, der über hohe Berge führt, aber auch durch tiefe Täler. Eine Route, deren Ziel klar bestimmt ist, die aber immer wieder durch Umleitung neu berechnet werden muss. Darum erstens, mein Leben mit Gott als Weg begreifen. Kaum ein Bild beschreibt unser Leben als Christ besser als das Bild vom Weg. Wir haben mit Gott einen Aufbruch erlebt, wir sind mit ihm aktiv geworden, wir haben mit ihm Pfade ins Ungewisse in Kauf genommen, wir mussten manchmal Umwege einschlagen, wir haben Pausen und Neuaufbrüche erlebt. Als Abraham 75 Jahre alt ist, ruft Gott ihn dazu auf, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen. Er soll sich auf den Weg in ein neues Land machen. Auch Mose ist ungefähr so alt, als Gott ihn aus dem brennenden Dornbusch zu etwas ganz Neuem beruft. David und Jeremia hingegen sind noch Teenager, als Gott sie auf eine Reise mit ihm mitnimmt. Und auch die Jünger von Jesus waren noch relativ jung, als sie mit Jesus zum Abenteuer ihres Lebens aufbrachen. Allen Beteiligten war klar, dass der Weg nicht immer leicht sein würde, aber sie haben es trotzdem gewagt. Sie haben viele Hindernisse auf diesem Weg überwunden und sie haben schließlich das Ziel bei Gott erreicht. Alle? Nein, nicht alle. Wir haben schon von Saul gehört, der wegen seines Ungehorsams mitten auf dem Weg stecken blieb. Am Ende verfiel er einem bösen Geist. Auch Judas verrannte sich auf seinem Weg mit Jesus. Als er hörte, dass Jesus lieber das Kreuz auf sich nehmen würde, statt alle Römer aus dem Land zu jagen, da stieg Judas aus der Reisegesellschaft Gottes aus. Dieses Glaubenshindernis war zu hoch für ihn. Und auch in unserer Gemeinde bleiben immer wieder Menschen auf ihrer Reise mit Gott stecken. Sie scheitern an Mauern aus Leid oder Frust, die sich vor ihnen aufbauen. Manche sind enttäuscht von Gott, weil das Leben es nicht gut mit ihnen meinte. Sie zerbrechen an Leid und Krankheit in ihrem Leben. Andere scheitern, weil sie meinen, dass Gott zu viel von ihnen erwartet. Sie wollen ihnen in manchen Bereichen nicht gehorchen und lieber ihre eigenen Wege gehen. Schade, denn gerade solche schwierigen Lebenssituationen können uns helfen, im Glauben zu wachsen. Es scheint sogar so zu sein, dass Gott uns hin und wieder vor Mauern führt, damit wir sie überwinden und daran wachsen. Schon der Kirchenvater Augustin und später auch John Wesley sprachen deswegen von Stufen des Glaubens, die wir in unserem Leben mit Gott durchlaufen. Gemeint sind besondere Etappenziele auf unserer Reise mit Gott. Ich habe uns dazu mal ein Schaubild mitgebracht. In unserem biologischen Leben müssen Babys zu Kleinkindern werden und dann zu Teenagern, um sich schließlich zu erwachsenen Männern und Frauen zu entwickeln. Genauso baut im geistlichen Leben jede Stufe auf der vorausgehenden auf. Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied. Diese Übergänge hier laufen nicht automatisch. Wir können sogar auf einer Stufe für immer stecken bleiben. Darum prüf das bitte mal, wo du steckst. Ich stelle dir dazu jetzt diese Stufen einmal vor. Stufe 1. Du hast die Gewissheit gewonnen, dass Gott für dich da ist und mit dir durchs Leben geht. Du hast dich mit Jesus auf den Weg gemacht, du hast seine Vergebung angenommen und lebst mit ihm. Stufe 2. Du hast dich einer Gemeinde angeschlossen, du übst dich in der Nachfolge, du hast schon einiges über Gott gelernt, du liest in der Bibel und betest regelmäßig. Stufe 3. Du arbeitest mit Gott zusammen an seinem Reich. Du engagierst dich in deiner Gemeinde. Du erlebst, wie Jesus wirkt, teilweise sogar durch dich. Du bringst deine Begabung ein, um Jesus und anderen zu dienen. Du übernimmst Verantwortung. Doch dann kommt die Mauer. Dein Leben steckt in einer tiefen Krise. Du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll, aber du hältst an deinem Glauben fest. Du vertraust darauf, dass du mit deinem Gott über Mauern springen kannst. Du weißt nur noch nicht wie. Stufe 4. Oft zwingt uns die Erfahrung solch einer Mauer zu einer Reise nach innen. Du stellst dich endlich den 90% deines Lebens, die du bisher immer unter der Oberfläche gehalten hast. Du lässt Jesus an dein Innerstes heran und er befreit dich von den dunklen Schatten deines Lebens. Stufe 5. Du hast die Glaubenskrise überwunden und bist daran gewachsen. Als erneuerter Mensch stellst du dich neuen Herausforderungen. Du arbeitest wieder in der Gemeinde mit. Dein Einsatz für Gott ist nun allerdings von einem tiefen inneren Frieden erfüllt. Du weißt ganz genau, was der Herr von dir möchte und was nicht. Stufe 6. Jesus bringt dauernd neue Ereignisse, Umstände, Menschen oder vielleicht auch Bücher in dein Leben, um dich auf deiner Reise voranzubringen. Er ist entschlossen, die Arbeit, die er in dir begonnen hat, zu vollenden. Noch besser als dieses Stufenmodell gefällt mir alle eigentlich das Bild von den Jahreszeiten. Aber da gibt es eben nur 4. Doch wichtig ist, Jahreszeiten folgen einem bestimmten Ablauf. Winter, Frühling, Sommer und Herbst kommen und gehen, ob uns das gefällt oder nicht. Und das gilt auch für die Erfahrung der Mauer in unserem Leben. Sie kommt. Darum zweitens, Mauern als Prüfungen annehmen. Die schwierigste Situation, die Abraham in seinem Leben meistern musste, wird uns in 1. Mose 22 geschildert. Wir haben das gerade gehört. Gott sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Dieser Weg nach Moria ist sehr dunkel. Er ist dunkel, weil Abraham das aufgeben muss, was er am meisten auf der Welt liebt. Aber es ist noch mehr als das. Isaak ist nicht nur Abrahams einziges Kind. Er ist auch die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Gott hat Abraham versprochen, Abraham, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Mit Isaak stirbt also auch Abrahams Hoffnung auf diese Zukunft. Gerhard von Rath schreibt deswegen, dass Abraham sich auf der Straße der Gottverlassenheit befindet. Er steht an einem Punkt, an dem Gott sich selbst zu widersprechen scheint. Hat Gott das, was er Abraham versprochen hat, auf einmal widerrufen? Manchmal müssen auch wir in unserem Leben und Glauben durch Dunkelheiten laufen. Viele von uns haben da schon manches tiefe Tal durchschritten. Für die meisten von uns zeigt sich die Mauer im Laufe einer tiefen Krise. Sie erscheint vielleicht durch eine Scheidung, der Verlust des Arbeitsplatzes, der Tod eines engen Freundes oder eines Familienangehörigen. Die Mauer kann aber auch aus einer Krebsdiagnose bestehen, einer enttäuschenden Gemeindeerfahrung, eines zerbrochenen Traumes oder einfach in einem verflachten Glaubensleben. Du erkennst zum ersten Mal in deinem Leben, dass dein Glaube anscheinend nicht funktioniert. Du hast mehr Fragen als Antworten. Du weißt nicht mehr, wo Gott ist, was er tut und was er mit dir vorhat und ob diese Krise jemals vorbeigeht. Meine Mauer baute sich 1998 vor mir auf. In der Gemeinde behandelten mich die Ältesten wie einen Sklaven, aber ich wehrte mich nicht, weil ich nie gelernt hatte, mit solchen Konflikten vernünftig umzugehen. Ich ertrank in Arbeit und Kummer. Meine Familie bekam mich kaum noch zu Gesicht. Katja wurde immer trauriger und wütender über diese Situation. Warum half Gott nicht? Wie konnte er das zulassen? Schließlich bekam ich einen Hörsturz und landete im Krankenhaus. Mein Verstand wollte nichts mehr von irgendwelchen Konflikten hören. Mein Körper reagierte extrem darauf. Es musste dringend sich etwas ändern. Ich musste diese Mauer durchbrechen. Ich besuchte ein Konfliktseminar, ich kündigte meinen Dienst und ich erklärte gleichzeitig die Situation mit den Ältesten. Katja und ich wünschten sich von unseren Eltern einmal im Monat ein kinderfreies Wochenende, um durchzuatmen. Der Hörsturz heilte. Ich kann euch sagen, vor dieser Mauer zu stehen, war alles andere als schön. Und es ist auch nicht unbedingt etwas Einmaliges in unserem Leben. Immer wieder können wir auf solche Barrieren stoßen und vor Mauern stehen, die unüberwindlich scheinen. Sie sind keine einmalige Erscheinung, die wir durchleben und dann hinter uns lassen. Es scheint fast so, als seien sie ein fester Bestandteil unserer Beziehung zu Gott. Er will, dass wir lernen, über Mauern zu springen, um im Glauben zu wachsen. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. So beginnt Abrahams Mauergeschichte. Und allein dieser Satz war mir lange Zeit selbst eine harte Prüfung meines Glaubens. Wie kann ein liebender Vater seinen Kindern Prüfungen unterziehen, bei denen es um Leben und Tod geht? Wie kann ein Gott, der Menschenopfer hasst, verlangen, dass ihm ein 10-jähriges Kind geopfert wird? Ich weiß, hier bei Abraham geht die Sache ja gut aus. Aber als David verführt wird, seine tapferen Männer zu zählen, da versagt er. Und für diese Sünde müssen 70.000 Männer ihr Leben in Israel lassen. Nun steht diese Geschichte, wo Gott David prüft, aber nicht nur in 2. Samuel 24, wie ihr vorne lesen könnt. Wir finden sie noch einmal in der Bibel in 1. Chronik 21. Und da sieht die Geschichte ganz anders aus. Da ist es nicht mehr Gott, sondern der Teufel, der David dazu bringt, seine Leute zu zählen. Für mich sind diese beiden Stellen ein Hinweis darauf, dass im Alten Testament noch nicht genau unterschieden wird, woher das Leid und die Versuchung kommen. Alles im Alten Testament kommt von Gott. So kann der Prophet Amos fragen: Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Die Antwort, die im Alten Testament darauf erwartet wird, lautet nein. Alles kommt von Gott. Vom Neuen Testament aus aber müssen wir sagen, natürlich ja. Der Satan hat doch auch ganz viel Macht und tut Böses auf dieser Welt. Es kommt nicht alles Böse von Gott. Der Satan ist der große Versucher. Er will uns umbringen. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels auf dieser Welt zu zerstören. Man nennt das die fortschreitende Offenbarung, die Gott uns in seinem Wort bietet. Im Laufe der Jahre hat Gott immer mehr von sich und dieser Welt uns in der Bibel offenbart. Und er hat uns vor allem durch Jesus die Augen geöffnet. Was meint ihr denn, wie oft der Satan überhaupt im Alten Testament vorkommt? Eine Zahl hätte ich gerne gehört. 40. Nur Mut.
Gar nicht.
Doch, natürlich kommt er vor. 10 ist schon mal sehr gut. Die Hälfte wäre richtig. Und da habe ich noch großzügig gezählt. 5-mal. In der Schöpfungsgeschichte begegnet er uns als Schlange, die Adam und Eva verführt, wobei das Wort Satan oder Teufel kommt da tatsächlich nicht vor. Aber es ist ja klar, wer das war, weil das in der Offenbarung uns erklärt wird. Da steht nämlich, dass die Schlange am Anfang der Zeit der Teufel war. Dann 3. Mose 16, Vers 8. Da soll nicht nur Gott ein Ziegenbock in der Wüste geopfert werden, sondern auch seinem Gegenspieser Azazel. Damit könnte zumindest der Teufel gemeint sein. Dann 1. Chronik 21, Vers 1, das haben wir gerade uns angeguckt. Da verführt der Satan David dazu, seine Soldaten zu zählen, um sich unbesiegbar zu fühlen. Eine weitere Stelle, Sacharja 3, Vers 1, da verklagt der Teufel den Hohenpriester Jeschua vor dem Thron Gottes, aber ihm wird vom Engel des Herrn der Mund verboten. Dieses Mundverbieten passiert an einer Stelle, wo der Teufel gleich mehrfach vorkommt, leider nicht. Das ist auch die bekannteste Stelle, denke ich. Der Satan schlägt Hiob mit Leid und Krankheit. Er will beweisen, dass Hiob nur an Gott glaubt, weil es ihm gut geht. Und Gott lässt diese Prüfung des Satans zu. Und er beschenkt Hiob am Ende reich für sein Durchhalten. Wenn wir Hiob allerdings fragen, wer ihn denn auf die Probe gestellt hat, was meint ihr, was er sagen würde? Er weiß nichts von dem Teufel. Er weiß nicht, was sich oben im Himmel abgespielt hat. Für ihn ist es Gott, der ihn auf die Probe gestellt hat. Im Neuen Testament wird sogar der Sohn Gottes selbst vom Teufel geprüft. Und Jesus bittet am Ende seine Jünger, wachsam zu sein, damit sie nicht in der Versuchung fallen. Der Teufel schleicht um sie und um uns herum wie ein hungriger Löwe. Mindestens 88 Mal taucht der Satan im Neuen Testament auf. Und dabei habe ich nur die bekanntesten Namen untersucht, mit denen er sich gerne umgibt. Außerdem stehen ihm Dämonen zur Seite, die auch noch an vielen Stellen im Neuen Testament genannt werden. Nach dem Neuen Testament müssen wir festhalten, Gott hat einen Gegenspieler. Der versucht schon von Anbeginn unserer Welt, uns gegen Gott aufzubringen, uns von ihm wegzubringen. Er stellt unseren Glauben auf die Probe. So kommt Jakobus zu dem Schluss, keiner, wirklich keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Wie bei Hiob und bei Jesus hat Gott zugelassen, dass Abraham vom Teufel versucht wurde. Und Gott hat sorgfältig darüber gewacht, dass Isaak kein Haar gekrümmt wurde. Er greift ein, bevor der Teufel sein Ziel erreicht und die Heilsgeschichte Gottes jäh endet. Gott macht Abraham auch keine Vorwürfe, im Gegenteil, er segnet ihn, weil Abraham bewiesen hat, dass er wirklich Gott in allem vertraut. So benutzt Gott auch bei uns manchmal Prüfungen, die der Teufel uns auflegt, um Gehorsam zu lernen, um uns im Glauben weiterzubringen. Denn jede Prüfung offenbart doch die wahren Werte und Überzeugungen, die in uns schlummern. Auf diese Weise nutzt Gott das Böse, um uns im Leben zu korrigieren. Er lässt uns vor Mauern laufen, damit wir den Sprung in seine Arme neu wagen. Er kann sogar unser Leiden nehmen und daraus etwas Gutes wachsen lassen. Noch einmal Jakobus. Wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur vollen geistlichen Reife nichts mehr fehlt. Wie Abraham und Hiob können wir uns darauf verlassen, dass wir auch in den größten Prüfungen unseres Lebens von Gottes Händen gehalten wissen. Er ist für uns da. Er lässt uns nie fallen. Er hält uns ganz fest an seiner Hand. Ein drittes. Zweifel vor der Mauer sind völlig normal. Mich tröstet an Abraham, dass er als großes Glaubensvorbild nicht ohne Zweifel und Fragen geblieben ist. Er hat Gott manchmal nicht verstanden und Fehler begangen. Und Gott hat trotzdem an ihm festgehalten. Als Abraham zum Beispiel vor der Mauer stand, ob 10 Jahre Warten auf einen Nachkommen nicht genug sind, da hat er versagt. Er schlief mit einer Sklavin, weil er um jeden Preis ein Kind zeugen wollte. Ismael war aber nicht das Kind der Verheißung. Als Abraham und Sarah fast 100-jährig die Schwangerschaft angekündigt wird, da lachen die beiden ungläubig. Aber Gott schenkt ihnen trotzdem den lang ersehnten Sohn und sie nennen ihn Isaak. Das bedeutet, er lacht. Wir können auch noch darüber reden, dass Abraham log, um seine Haut zu retten. 2-mal gab er seine Frau als seine Schwester aus, damit man ihn nicht umbrachte. Ja, Abraham machte eine Menge falsch. Aber eins hat er richtig gemacht. Er vertraute darauf, dass Gott das gut mit ihm meint, auch wenn er versagte. Und das war entscheidend. Auf dem Weg zum Berg Moria nimmt Abraham Isaak und lässt die Diener zurück. Er sagt zu ihnen, bleibt hier, ich gehe mit dem Jungen auf den Berg, um zu Gott zu beten. Dann kommen wir wieder zurück. Warum sagt Abraham wir? Möchte er die Diener bewusst täuschen? Will er verschleiern, was er wirklich vorhat? Schließlich hat er schon einmal gelogen. Denkt er, dass er dieses Opfer gar nicht übers Herz bringen wird, dass es zu schrecklich ist, um darüber nachzudenken? Oder glaubt er, dass trotz allem irgendwie Gottes Verheißung wahr werden wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Abraham gehorchte, auch wenn er die Stimme nicht verstand, die er gehört hatte. Glauben zu haben bedeutet doch nicht, keine Zweifel und Fragen zu haben. Glauben zu haben bedeutet, an Gott festzuhalten und die Fragen dadurch an ihn abzugeben. Gott hat Verständnis dafür, wenn du ihm sagst, Herr, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was du mit mir vorhast. Du musst das nicht lächelnd ertragen und runterschlucken. Gott weiß, wie dunkel es vor der Mauer ist. Er versteht dich, wenn du fragst und klagst. Du darfst Gott sogar sagen, wenn du verletzt bist und traurig und wütend. Ja, auch ein Warum darfst du herausschreien. Du musst dich nicht vor Gott zusammenreißen. Er will dich durch den Schmerz hindurch verändern. Johannes vom Kreuz erklärt das in seinem 500 Jahre alten Buch Die dunkle Nacht folgendermaßen. Gott schickt uns in die dunkle Nacht des liebenden Feuers, um uns von geistlichen Fehlern zu befreien. Da ist zum Beispiel erstens unser Stolz. Du neigst dazu, andere zu verurteilen. Du zeigst keine Geduld mit den Fehlern, die sie haben. Gott führt dich an die Mauer, damit du demütiger und barmherziger wirst. Christen sind berüchtigt dafür, dass sie im Namen der Wahrheit schnell und hart über andere urteilen. Menschen, die durch die Mauer hindurchgegangen sind, haben diese Haltung hinter sich gelassen. Ihr Stolz ist gebrochen. Oder nehmen wir die Habgier. Du bist nie zufrieden mit dem, was Gott dir schenkt. Du willst immer höher hinaus, du lebst dein Leben am Limit. Gott führt dich an die Mauer, damit du lernst, dass seine Kraft vor allem in den Schwachen mächtig wird. Oder drittens die Genusssucht. Du freust dich mehr an den Segnungen Gottes als an ihm selbst. Du jagst wie ein kleines Kind jedem Vergnügen hinterher. Gott führt dich an die Mauer, damit du zu verzichten lernst und wieder das Wesentliche erkennst. Auf der anderen Seite der Mauer kannst du viel freier leben, weil du weißt, dass Gott die Kontrolle hat und dein Vertrauen verdient. Viertens, Lüge und Betrug. Du stellst nach außen mehr dar, als du in Wahrheit bist. Du hast dein Image auf Lügen aufgebaut. Du weißt nicht mehr, wie du da herauskommen sollst. Da lässt Gott die Mauer in deinem Leben zu, damit du ein neues und ehrliches Leben anfängst. Fünftens, der Zorn. Du wirst ziemlich schnell zornig. Du gehst sehr grob mit anderen um. Du bist ein Perfektionist und verlangst das auch von jedem anderen. Gott lässt die Mauer in deinem Leben zu, damit du geduldiger wirst und lernst, auf Gott zu warten. Durch die Mauer zerbricht tief in dir etwas. Du wirst endlich frei davon, dir das Heil verdienen zu müssen. Du pfuscht Gott auch nicht mehr ins Handwerk, weil du denkst, dass er nicht genug tut. Du weißt, es ist genug. So wurde Abraham durch die lange Kinderlosigkeit verändert. 25 Jahre musste er auf Gott warten. Und auch sein Versuch, die Mauer zu untergraben, änderte nichts daran, dass er am Ende ein geduldiger Vater des Glaubens wurde. Sechstens, Neid. Du bist unglücklich, wenn es anderen gut geht. Du vergleichst dich ständig mit anderen, aber Gott lässt die Mauer in deinem Leben zu, damit du deine Balance wiederfindest. Er will dich von den Meinungen anderer befreien. Und siebtens, Trägheit. Du flüchtest vor schwierigen Aufgaben. Konflikten gehst du aus dem Weg. Du trittst im Leben auf der Stelle. Doch Gott führt dich an die Mauer, damit du aufwachst und das Ziel deines Lebens nicht verpasst. So läutert Gott unsere Seele, wenn wir ihm vor der Mauer unsere Schwächen und Fehler hinhalten. Alle falschen Gewohnheiten, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, dürfen wir ihm bringen und er nimmt sie weg. Dabei gibt er auch etwas Neues in unsere Seele hinein. Er schenkt uns ein neues Herz, das für ihn schlägt. Er erfüllt uns mit seiner Liebe, seiner Freude, seiner Treue und mit vielem anderen mehr. Ja, Gott hält machtvoll bei uns Einzug, wenn wir mit seiner Hilfe die Mauer überwinden. Die Versuchung aufzugeben ist groß. Doch wenn wir im Gebet mit Gott verbunden bleiben, wird er unser Leben verändern. Darum viertens, die Mauer im Vertrauen durchbrechen. Isaak ist alt genug, um zu merken, dass sein Vater zwar gesagt hat, dass sie ein Opfer bringen wollen, aber das Opfer dir fehlt. Also stellt er die Frage: Vater, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Abraham gibt darauf eine mehrdeutige Antwort. Aus Furcht oder Hoffnung oder Bitterkeit oder vielleicht aus einer Mischung von allen dreien sagt er: Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Dann schweigt er. Abraham ist zwar mit seinem Sohn zusammen, aber trotzdem ist er allein. Sie sind durch eine unaussprechliche Barriere voneinander getrennt und deshalb gehen sie schweigend nebeneinander her. Ich glaube, das ist einer der schmerzhaftesten Aspekte dieser Mauer. Wir fühlen uns einsam und verlassen. Andere Menschen bieten uns ihre Unterstützung und ihr Mitgefühl an und das ist gut. Aber keiner kann an unserer Stelle auf den Berg Moria gehen. So kommen Vater und Sohn ziemlich einsam an den Opferplatz. Abraham baut schweigend den Altar auf. Die Zeit ist gekommen, um Abschied zu nehmen. Das ist Isaak, sein Sohn, die Verheißung eines neuen Volkes. Der Grund, warum er alles andere aufgegeben hat, seine einzige Hoffnung. Dieser Junge verkörpert alles, was Abraham hat. Aber er bindet seinen Sohn an Armen und Beinen fest. Dann nimmt er seinen Sohn ein letztes Mal in die Arme. Er hält diesen Körper, den er gebadet und gefüttert hat, den er im Schlaf gewiegt hat, dem er Geschichten von seiner Heimat und von einer großen Zukunft erzählt hat. Er hält diesen kleinen Körper, bei dem er sich nachts manchmal vergewissert hat, ob er noch atmet und den er manchmal einfach vor Glück drücken musste. Er hält diesen Körper ein letztes Mal. Dann legt er ihn auf das Holz. Er fasst nach seinem Messer, um mit einer einzigen Bewegung das Leben zu zerstören. Doch sogar in diesem Augenblick glaubt Abraham irgendwie. Nicht vollkommen, aber ein Funke Hoffnung ist da. Er hofft, dass in dieser furchtbaren Situation der Gott auftauchen wird, der ihm unglaubliche Verheißungen gegeben hat und der sie bisher eingehalten hat. Als Sokrates den Schierlingsbecher trank, der seinem Leben ein Ende setzte, da nahm er ihn ruhig und heldenhaft. Er war ein Muster an Resignation. Aber Abraham ist eben nicht wie Sokrates. Abraham ist gehorsam und er hofft immer, dass Gott ihn erlösen wird und dass er es gut mit ihm meint. Und in diesem Augenblick voller Hoffnung wird Abraham zum dritten Mal gerufen. Die Stimme eines Engels ertönt. Der Engel ruft Abraham zweimal bei seinem Namen, als ob er sicherstellen will, dass es noch nicht zu spät ist. Abraham, Abraham. Und Abraham antwortet: Ja, ich höre. Er hätte vielleicht auch noch hinzufügen können, was ist? Ich habe nichts mehr zu geben als das hier. Aber die Stimme sagt: Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Und in einem einzigen Augenblick wird Abraham sein Lachen, sein Sohn und sein Traum von einer großen Zukunft zurückgegeben. Er bekommt nicht alles. Er sieht die Erfüllung seines Traumes nicht mal annäherungsweise. Abraham wird im Hebräerbrief daher zu den Menschen gerechnet, die nicht bekommen, was ihnen verheißen wurde. Aber Abraham hat die Mauer durchbrochen. Er hat gelernt, was David später festhielt: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und Gott hat ihm dieses Vertrauen hoch angerechnet und ihn gerecht gesprochen und zum Vater auch unseres Glaubens erklärt. Leid alleine produziert nicht solches Durchhaltevermögen. Aber das Leiden, das im Glauben ertragen und angenommen wird, das schafft den Durchbruch. Vielleicht stehst auch du gerade jetzt in deinem Leben vor solch einer Mauer. Am liebsten würdest du aufgeben oder weglaufen. Dann bitte ich dich, dich an Abraham zu orientieren. Halt im Vertrauen auf Gott durch. Mit ihm kannst auch du die Mauer überwinden. Vielleicht gibt es eine Sünde in deinem Leben, deren Wirkung du bis jetzt nicht brechen konntest. Dann gib bitte nicht auf. Halt Jesus dein Versagen hin und er wird für dich die Macht der Sünde brechen. Vielleicht leidest du auch darunter, dass in deiner Ehe und in deiner Familie schon etwas zerbrochen ist. Dann nimm dir bitte heute vor, im Vertrauen auf Jesus weiterzugehen. Mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Und dann wirst du fünftens auch erleben, wie das Leben auf der anderen Seite der Mauer ist. Auf die andere Seite der Mauer werden wir nicht durch unsere Willenskraft alleine kommen. Wir brauchen Gottes Kraft, um den Sprung zu schaffen. Denn er weiß viel besser als wir, was es bedeutet, im Dunkeln zu laufen. Wenn wir in diesen Wochen daran erinnert werden, dass Jesus für uns am Kreuz starb, dann sollen wir dadurch lernen, dass Gott nicht außerhalb unseres Leids und unseres Lebens steht. Er wird von dem Schmerz der Geschöpfe, die er liebt, zutiefst bewegt. Er macht sich deinen Schmerz zu eigen und leidet mit dir mit. Nikolaus Woltersdorf schreibt dazu: Man sagt von Gott, dass niemand sein Gesicht sehen und weiterleben kann. Ich dachte immer, das bedeutet, dass niemand seine Großartigkeit und Herrlichkeit sehen und weiterleben kann. Aber ein Freund sagte mir, es bedeutet vielleicht auch, dass niemand seinen Schmerz sehen und weiterleben kann. Oder vielleicht ist sein Schmerz seine Großartigkeit. Auch Jesus ging zum Opferplatz in der Nähe von Moria, da wo früher der Tempel stand. Das ist der Berg Moria in Jerusalem. Er trug dabei das Holz auf dem Rücken, an dem er sterben sollte. Und wie Abraham ging Jesus auf der Straße der Gottverlassenheit. Er schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, kam keine Stimme vom Himmel und gebot Einhalt. Als das Schwert seinen Körper durchbohrte, hielt es keine Macht zurück. Dieses Mal stand kein anderes Opfertier bereit. Dieses Mal starb der Sohn. Und der Vater im Himmel trauerte. Aber dann kam der dritte Tag und die Trauer verwandelte sich in Jubel, weil Jesus lebt. Dieser dritte Tag kommt auch zu dir, wenn du deine Mauer im Vertrauen durchbrichst. Darum gib nicht auf. Halt auch im Dunkeln an deinem Gott fest und du wirst erleben, dass auch du mit deinem Gott über Mauern springen kannst.